Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Er ließ die Waffe langsam sinken. Und dann richtete er sie auf einmal gegen sich selber. Er hielt sie an seine Schläfe und begann plötzlich zu singen. Das sang wie beim Vorsingen. Ein Stück aus der Entführung aus dem Serail. Er sang wie ein Opernsänger, mein Sohn. Er hatte so viel Talent. Er hätte ein richtiger Opernsänger werden können.
O Liebe, allzu viel, allzu viel. Schenk mir dafür nun Freuden, und bringe mich ans Ziel, und bringe mich ans Ziel.
Rabenkinder. Kriminalhörspiel von Johannes Gehlig. Juwelierladen. Erster Tag. Innen.
Ich krieg keine Luft mehr. Ich habe einen Anfall. Ich krieg keine Luft mehr.
Was ist das?
Ich erstick. Ich brauche den Hund.
Robert, bist du das, Robert?
Halt den Mund und reiß dich zusammen.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich krieg keine Luft mehr.
Ihr seid es. Das gibt's doch gar nicht. Robert, Ulrike.
Du bist der größte Idiot auf Erden. Jetzt zieh sofort die Maske wieder an.
Das ist doch eh schon egal.
Meine eigenen Kinder, was wollt ihr denn von mir?
Du Vollidiot. Du bist wirklich das größte Rindvieh, das auf diesem Planeten herumläuft.
Das sollte wohl ein Scherz sein, ne, Kinder. Robert, jetzt Ulrike.
Halt den Mund. Halt einfach den Mund.
Wo ist denn die Pistole her?
Robert, komm her. Komm sofort her!
Ja, geht's ja besser, Robert. Das ist
du sollst herkommen!
Ulrike, lass mir's doch einfach sein. Das war nur ein Spiel.
Was? Ein Spiel?
Vater, entschuldige, das war nur ein blödes Spiel.
Komm sofort her!
Sag mal, spinnst du eigentlich jetzt? Komm, lass gut sein. Komm,
Vater, halt's mal.
Sag mal, es war nichts. He? Ich lade euch zum Essen ein.
Mund halten! So, Haube über den Kopf und Fesseln. Na, Dalli, Dalli! Robert, bist du taub? Jetzt mach, was ich dir sag!
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Die eigenen Kinder, die du gebadet hast, die du gefüttert hast, die du zum Arzt gebracht hast. Aus den eigenen Kindern sind diese Hyänen geworden, die dich zerfleischen wollen.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als wir bei ihm gearbeitet haben, hat er uns abgespeist, wie seine eigenen Lehrlinge.
Ulrike!
Und genauso mies bezahlt.
Mir hat auch niemand geholfen nach dem Krieg. Das alles habe ich allein aufgebaut.
Mir hat auch niemand geholfen nach dem Krieg, hat er immer gesagt. Das alles habe ich allein aufgebaut. Den Juwelierladen, die Villa, alles mit den eigenen Händen geschaffen. Einen der größten Juwelierläden von Wien. Eine Adresse daraus gemacht. Mit den eigenen Händen. Wieso soll ich meinen Kindern helfen, wenn mir auch niemand geholfen hat? Das hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ja, ja. So denken diese Leute. Da raube ich lieber sein Geschäft aus, als dass ich ihn um etwas bitte. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, er gibt uns nichts. Also müssen wir uns nehmen, was uns zusteht. Da überfalle ich lieber das Geschäft, als dass ich ihn um etwas bitte. Ich meine, ich komme doch nicht angekrochen, habe ich zu meinem Bruder gesagt, und bettle nicht. Wir sind keine Bettler, hat Robert geantwortet.
Juwelierladen. Erster Tag. Innen.
Robert, beeil dich. Wir müssen hier weg.
Ja. Nehmt euch von mir aus den Schmuck, aber lasst mich gehen.
Sei still, Vater, sei einfach still, dann passiert dir gar nichts.
Was soll denn passieren?
Red nicht so viel. Bist du fertig? Die Vitrinen. Dort drüben liegt noch ein Brillantenkollier. Beeil dich. Ja,
damit kommt ihr doch nie durch.
Ruhe jetzt. Bist fertig?
Ja, die Hochzeitsringe noch.
Geh bitte, lass die Hochzeitsringe, die sind nichts wert.
Ja, und wenn ich heiraten
will? Schluss jetzt. Worauf wartest du? Geh raus und schau, ob die Luft rein ist.
Jetzt lasst mich doch wenigstens laufen. Ich gehe nicht zur Polizei. Ich verspreche dir. Ich werde bis ihr weg sein.
Halt's Maul.
Verdammte Klebeband weg.
Die Luft ist rein. Abmarsch.
Au, ich kann doch nicht sehen.
Jetzt komm, komm. Doch. Da, Vorsicht.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Beim Essen redete meistens er. Ein Bissen rein und ein Satz raus. Ich bezahle das Essen ja auch, also können die anderen beim Kauen ruhig ihren Mund halten. Deswegen schwiegen wir beim Essen wie Schmuckstücke in Vitrinen, ne? Wenn wir zum Essen zu spät kamen oder aufmüpfig zurückmaulten, dann schwieg er lauter, als wenn er redete. Dann verstummte der Redner. Tagelang. Ja, aber nicht, um den anderen das Reden zu überlassen, sondern um ihnen eine Lektion zu erteilen. Das Schweigen wirkte gründlicher wie jede Ohrfeige. Der Schmerz einer Ohrfeige verging zu schnell. Er tat nur kurz weh. Reden ist Silber, aber Schweigen ist Gold. Schenk mir dafür nun Freuden, und bringe mich ans Ziel, und bringe mich ans Ziel.
Kellerlager eines mittlerweile aufgelassenen Spielzeugladens. Erster Tag. Innen.
Nicht fallen lassen.
Ja.
Gut.
Ich kann nicht mehr. Der ist so schwer.
Bitte, wir sind ja gleich da. Ein paar Stufen sind's noch und dann haben wir's.
Scheiße.
Robert. Hey, was machst du?
Ich kann ihn nicht mehr halten.
Scheiße. Ist da was passiert, Vater? Du bist ein solcher Idiot. Wie kannst du ihn einfach fallen lassen?
Der blutet.
Passt schon. Ist nicht so schlimm, ist nur eine Platzwunde. Kannst du mich hören, Vater?
Ja, natürlich kann er dich hören, er sieht dich ja.
Leid nicht, blöd. Mach lieber das Tuch feucht.
Ja, und wo?
Im Gang. Ja, mach.
Immer der Robert kann immer in den Gang das Wasser holen gehen.
Das ist eine Sorge.
Red nicht, blöd.
Vernehmungsprotokoll. 1 Woche nach dem Überfall.
Als die beiden maskierten Gestalten in den Laden stürmten, ahnte ich irgendwie, dass ich sie kannte. Ich spürte es. Oder roch ich es? Kann man sich an den Geruch seiner eigenen Kinder erinnern? Sie sind ja keine Kinder mehr. Was, der Geruch? Ich weiß es nicht. Sie benahmen sich ungeschickt wie Kinder und trugen Faschingsmasken wie Kinder. Sie hatte sich die Maske von einer alten Waldhexe mit langen weißen Haaren übergezogen. Der trug eine Barack Obama-Maske. Er hatte Angst, das spürte ich sofort. Ulrike war schon immer die Forschere, die männlichere der beiden gewesen.
Halt einfach den Mund.
Er träumte sogar in diesem Augenblick vor sich hin. Sie führte das Kommando, obwohl sie am Anfang nichts redeten und nur über Gesten miteinander kommunizierten.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Mir erschien als Kind alles leichter als normales Sprechen. Stören, schreien, singen, kreischen, stottern. Auswendig lernen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Das Auswendiglernen fiel mir nicht schwer. Das erschien mir wie eine angenehme Maske, hinter der er sich gut verstecken ließ.
Er hält ihn warm.
Die Worte für die alltäglichen Dinge, die blieben mir im Hals stecken. Es wären die Worte Schrotkugeln. Die Sprache ein Kriegsschauplatz. Zu Hause wurde im Kommandoton geredet und die Hälfte der Sätze waren Befehlssätze. In der Schule kam mir kein Satz ohne Erröten über die Lippen. Name? Raab. So brachte ich den Namen erst langsam und stotternd wie ein verstopftes Maschinengewehr raus. Die anderen Kinder nannten mich den Stotterraben. dabei stahl ich wie eine Elster.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Robert hatte nicht die Nerven, das durchzuziehen. Für so etwas war er überhaupt nicht begabt. Das war nur sie. Das war sie, die ihn überredet hat, die ihn in ihr kaputtes Leben hineingezogen hat. Die Frauen sind heute viel stärker als die Männer. Sie waren in Wirklichkeit schon immer das stärkere Geschlecht, aber je komplizierter die Welt wird, desto mehr übernehmen die Frauen die Macht mit ihrem hinterlistigen Hausverstand, mit ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie machen die Männer zu ihren Marionetten. Ihr Bruder war immer nur ihr Spielzeug.
Im Keller. Erster Tag. Innen.
So, wisch ihm das Blut weg.
Wo denn?
Wo denn? Du bist wirklich zu blöd für alles. Gib her. Entschuldigung, Vater. Es war keine Absicht. Beruhig dich. Bevor du dich nicht beruhigst, können wir den Klebestreifen nicht abnehmen.
Ich habe Angst.
Ist alles gut. Es wird alles gut.
Ich habe trotzdem Angst.
Du brauchst keine Angst haben. Robi, du hast in deinem Leben wirklich schon genug Angst gehabt. Jetzt lass ihn einfach und komm mit.
Warum denn?
Komm einfach mit. Jetzt hast
du den Herbst. Ist denn was ist denn das überhaupt für ein Keller?
Das war ein Lager. Im Parterre war nämlich einmal mein Spielzeuggeschäft. Ah. Weißt du, ich habe hier gewohnt, als ich studiert habe. In der Wohnung darüber. Unten war das Spielzeuggeschäft und vom Fenster aus konnte ich die Kinder anschauen, wie sie ihre Spielzeuge auf der Straße ausprobieren.
Ich wäre jetzt gerne auf der Straße.
Robby, wir stehen das gemeinsam durch. Wir müssen jetzt gemeinsam stark sein.
Ich habe Angst.
Er ist gefesselt, verstehst du das nicht? Er ist gefesselt, nicht wir.
Ich habe trotzdem Angst.
Aber wovor? Wovor hast du Angst?
Das Klebeband, reißt du ihm das dann runter, ja?
Davor hast du Angst? Du hast Angst, dass ich ihm den Klebestreifen runterreiß?
Ich habe Angst, dass er uns anbrüllt.
Robby. Wir haben hier die Macht. Wir sind die Jungen, verstehst? Jetzt ist Schluss mit Verzichten.
Wir wollten doch nur ein bisschen von seinem Geld.
Ja, genau. Und das haben wir uns genommen. Wir haben uns genommen, was uns zusteht. Und jetzt macht er keine Sorgen mehr.
Was machen wir denn jetzt? Warum lassen wir nicht einfach hier und fliegen auf die Insel?
Wir können ihn nicht einfach hier sitzen lassen. Ja, aber er würde uns auf der Stelle die Polizei auf den Hals hetzen.
Willst du ihn vielleicht umbringen?
Nein, aber ich muss überlegen. Wir müssen Zeit gewinnen.
Ich habe mir das nicht so vorgestellt.
Aha. Und, wie hast du es dir vorgestellt? Ein Überfall ist eben kein Kinderspiel.
Ja, ich habe es mir mehr wie ein Spiel vorgestellt.
Es ist aber keins. Das musst du halt in deinen Kopf hineinkriegen, dass das kein Spiel ist.
Ich habe es mir halt nicht so ernst vorgestellt.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Ich habe zu meinem Bruder gesagt, wir wissen, wie wir die Alarmanlage ausschalten, wir wissen, wo die Schlüssel hängen. Wir haben lange genug für ihn gearbeitet. Und? Was haben wir davon gehabt? Was ist aus uns geworden? Was ist denn mein Doktorat wert, wenn ich keine Arbeit bekomme? Er gibt uns nichts und Arbeit bekomme ich auch keine, habe ich zu Robert gesagt. Er gibt uns nichts und Arbeit bekommst du auch keine, hat mein Bruder geantwortet. Er hat mir immer nachgesprochen. Von Kindheit an hat er meine Sätze nachgeplappert. Er ist mein kleines Tier. Ja, ich habe ihn sehr lieb. Wenn wir die Juwelen und Brillanten gut verkaufen, habe ich ihm erklärt, dann bekommen wir 500.000 Euro heraus. Und das ist genug für uns beide. Und dann fliegen wir einfach nach Barbados zu meinen Freunden. Wir fliegen mit dem Geld dorthin und lassen alles hinter uns. Alles. Das war der Plan. Und dann zieht sich dieser Idiot die Maske vom Kopf.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Das Singen war gut gegen das Asthma. Als Kind habe ich mehr gesungen als geredet. Ich saß allein im Garten und sang. Ich ging allein in den Wald und sang vor mich hin. Singend erklärte ich mir die Welt. Singend verwandelte ich die schweigsame Welt der Erwachsenen in den fröhlichen Gesang der Kinder. Wenn sie redeten, sagten sie mir nichts. Wenn sie schwiegen, erschien mir ihre Leere bedrohlich. Und wenn sie brüllten, begann ich zu singen. Im Singen vertrieb ich die bösen Geister, die sie umgaben, ohne dass sie es wussten.
Im Keller. Erster Tag. Innen.
Schau dir das an. Hast du eine Ahnung, was das wert ist? Weißt du, was wir da in der Hand haben?
Ich will sie auch in die Hand nehmen. Wer kann sie denn sowas überhaupt leisten?
Oh, es gibt genug reiche Leute.
Uli?
Was?
Kommen wir da raus?
Sicher. Natürlich kommen wir da raus.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Wenn ihm seine zweite Frau den Teller auf den Tisch gestellt hatte, begann mein Vater sofort zu essen, ohne auf die anderen zu warten. Man sah in seinen Augen dann so einen unstillbaren Hunger, dass er einem leid tun konnte. Man sah ihm in diesem Moment die Angst davor an, dass es wieder so sein könnte wie nach dem Krieg, als fast nichts auf den Teller kam. Man sah, wie ihn die Angst von innen auffraß, zu kurz zu kommen. Immer wieder zu kurz zu kommen. Schon wieder zu kurz zu kommen.
Vernehmungsprotokoll. 1 Woche nach dem Überfall.
Robert glich schon als Kind mehr einem vergeistigten Schulmädchen. Am Anfang dachte ich, es liege an der Scheidung, dass er die Scheidung nicht verkraftet hatte. Aber jetzt denke ich, dass er von seiner herzlosen Mutter und Schwester zermalmt wurde. Er lag immer nur herum. Er las nicht. Er ging nicht nach draußen spielen mit den anderen. Träumte vor sich hin. Ich dachte oft, dass er gar kein richtiger Mann sei. Wie ein verliebtes Schulmädchen lag er herum und schien auf den Prinzen zu warten, der ihn aus seinem Schloss entführte und mit ihm davonritt. Das war nicht mein Sohn. Wenn wir wandern gingen, riss er sich die Strümpfe auf, stieg er in den frischen Kuhfladen, stolperte er und schürfte er sich die Knie auf.
Geh doch wie ein Mann. Brust.
Schon als Kind ging er mit eingefallener Brust und ließ seinen Kopf hängen. Geht auch wie ein Mann, Brust heraus, Kopf hoch.
Wie ein Mann, sagte ich immer. Wie eine Memme.
Aber es nutzte nichts.
Vernehmungsprotokoll. 1 Woche nach dem Überfall.
Ich wollte meinem Vater immer ein guter Sohn sein. Ja, weil es mein Bruder nicht war. Was mein Bruder nicht zustande gebracht hatte, das wollte ich ihm geben. Mein Vater musste nach dem Krieg stark sein wie 3 Männer, weil sein Bruder war gefallen und der Vater in russischer Kriegsgefangenschaft. Also musste er stark sein für 3 und ich wollte ihm eine Tochter sein, stärker als 2 Söhne. Ich musste ihm ja auch den Sohn ersetzen. Mein Bruder, der war immer schon anders. Wie von einem anderen Stern, immer kränkelnd, schwächelnd, tatenlos, entschlusslos. Aber ich hatte das alles. Ich hatte das alles, was mein Vater sich von seinem Sohn erträumt haben musste. Bis zu dem Zeitpunkt, bis ich das Jus-Studium hinwarf und Architektur zu studieren begann. Wie Vater.
Warum studierst du denn auf einmal Architektur? So ein Orchideenfach.
Du hast das doch selber studiert, habe ich geantwortet. Ich will doch nur werden wie du.
Im Keller. Erster Tag. Innen.
Wir sind wegen dem Geld hier, stimmt's?
Natürlich sind wir wegen dem Geld hier.
Ich glaube, er will was.
Ja, wir müssen ihm den Klebestreifen runterreißen. Irgendwann muss er ja was essen und was trinken.
Ich habe Angst.
Wovor?
Der wird uns bestimmt überreden wollen.
Hätte er mir nur einmal geholfen. Hätte er mir eine kleine Scheißwohnung gekauft. Ich war ganz nah dran, dass ich weitergemacht hätte mit der Architektur. Aber ich habe das Geld nicht mehr gehabt. Noch ein paar Jahre durchbeißen und dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber wie soll man sich denn bitte durchbeißen, wenn man nichts zum Beißen hat? Ich meine, wenn schon ein halbes Monat Arbeit drauf geht, dass du überhaupt wohnen kannst, dann gibst das irgendwann auf.
Irgendwann gibt jeder auf.
Aber wir sind zu jung zum Aufgeben.
Schau mal.
Was ist?
Ich fürchte, der hat sich angemacht.
Nein, ich glaub's nicht.
Ich hab's ja gesagt. Irgendwann gibt jeder auf.
Ja. Alles deine Schuld.
Ja, das ist immer meine Schuld.
Ja, sicher. Wenn wir ihm den Klebestreifen vom Mund runtergenommen hätten, dann hätte er uns gesagt, dass er muss.
Bis immer bin ich schuld.
Ja, worauf wartest du?
Wie, worauf warte ich noch?
Pfütze wegwischen.
Wisch es doch selber weg.
Jetzt krieg ich auch Angst.
Wovor kriegst du denn Angst?
Ja, Vater. Jetzt schaust du mich an, was? Schau mich nicht so an.
Wenn wir so reden, dann geht's mir gleich viel besser. Was wird er sagen, wenn wir ihm den Klebestreifen runterreißen? Was meinst du? Wird er mit uns schimpfen? Vielleicht sagt er ja gar nichts. Ich habe am meisten davor Angst, dass er gar nichts sagt.
Hör jetzt einfach auf! Wir haben's gemacht, also müssen wir auch dazu stehen.
Ja, wir haben's gemacht. Ja, yes, wir haben's gemacht.
Ja, wir haben's gemacht und wir müssen es durchstehen.
Ohne dich hätte ich es nicht getan.
Ohne dich hätte ich es auch nicht getan. Ohne dich hätte ich überhaupt viel mehr gekriegt. Wenn du nicht auf der Welt wärst, dann hätte ich es viel leichter gehabt.
Das war jetzt gemein.
Ja, das war gemein. Entschuldige. Aber die älteren Geschwister haben es immer am schwersten. Du hast wenigstens noch die Liebe von der Mutter gekriegt. Die älteren Geschwister kriegen gar nichts.
Ich bin ja bei dir.
Ja, du bist bei mir. Na, das ist wunderbar. Soll ich dir was sagen? Ohne dich wäre mein Erbteil viel größer.
Wenn du so gemein bist, ja, dann schieß ich mir in den Kopf. Ich sag's dir, ich schieß mir in den Kopf und dann kriegst du dein verdammtes Erbteil.
Hör auf.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Das waren doch ganz andere Zeiten. Ein Architekturstudium ist doch heutzutage glatter Selbstmord. Architektur. Ich bin ja selber ganz woanders gelandet. Zuerst Antiquitäten, dann ins Juwelengeschäft gerutscht. Aber heute Architektur. Die jungen Leute denken nur an ihre Selbstverwirklichung. Sie denken nicht an die Familie und nicht an die Tradition. Sie denken nur daran, sich selber zu verwirklichen. Aber was ist, wenn es dieses Selbst gar nicht gibt? Ich meine, das Selbst ohne die Familie, ohne die Tradition?
Die jungen Leute gehen davon aus, dass ihr Selbst nur Wirklichkeit werden muss und dann kommt das Glück ganz von allein. Aber was ist, wenn dieser Egoismus ebenso in die Sackgasse führt? Was ist, wenn einfach alles in die Sackgasse führt?
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Er konnte brüllen, wie ich noch nie jemanden anderen brüllen hörte.
Die jungen Leute
gehen nur die Löwen
aus,
im Zoo brüllen lauter. Aber die brüllen wenigstens keine Worte.
Ganz von allein.
Mein Vater hasste Menschen und wollte nichts mit ihnen zu tun haben.
Was ist, wenn dieser Egoismus,
und dabei brüllte er manchmal so laut, dass die ganze Nachbarschaft es mit anhören konnte.
Alles in die Sackgasse führt!
Einmal, da grillten wir im Garten und ich hielt Vater meine kohlrabenschwarzen Hände zum Spaß vor das Gesicht. Er wich zurück, stolperte und fiel zu Boden und dann rappelte er sich hoch und brüllte mich so laut an, bis ich kürzer war als die Grashalme. Ich wäre gern so klein geblieben und hätte mich gerne wie ein Käfer in einem Loch verkrochen.
Im Keller. 1. Tag. Innen.
Willst du was trinken?
Wollen wir was trinken?
Ich hab dich gefragt.
Antworte du für uns.
Weißt, ich habe studiert, ich habe ein Doktorat gemacht. Ich habe nicht studiert, damit ich dann als Kellnerin arbeite.
Du hättest ja im Geschäft arbeiten können. Mhm.
Um einen Hungerlohn. Die Alten müssen was abgeben.
Ja, was denn?
Die Alten leben auf unsere Kosten. Die Alten können nicht gekündigt werden und die Jungen dürfen nur befristet arbeiten. Und diese Anleihen, die werden erst in ein paar Jahren fällig, wenn die Alten längst ihre fetten Pensionen kriegen. Diese Anleihen fallen uns auf den Kopf, Robert.
Uns?
Uns, den Jungen. Und was haben wir davon? Kannst du mir das sagen? Was haben wir davon?
Warum fragst du mich das?
Ist die Pfütze schon weg?
Der Boden ist schon fast trocken.
Und das Rosenbein? Robert, was ist mit dem Rosenbein? Was?
Ich mag's nicht angreifen.
Na gut, es ist sicher auch schon trocken.
Sicher.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als sie mir die Hände fesselten und den Mund zuklebten, waren sie für mich gestorben. In diesen Sekunden, dass sie mir Gewalt antaten, überwältigte mich eine bleierne Leere, als wäre meine Vergangenheit das Licht abgedreht worden. Als wäre meine Familie und all die Jahre mit ihnen mit einem Schlag ausgelöscht worden.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als ich studiert habe, da hat er mir gerade so viel gegeben, dass ich mir eine Wohnung leisten konnte. Er lebte mit seiner zweiten Frau in einem Haus mit beheiztem Hallenbad, spielte Golf und segelte in den heißen Sommernächten von einer griechischen Insel zur nächsten. Die Winter verbrachte er in seinem Haus auf Menorca mit zwei Autos in einer Garage halb so groß wie das Haus. Mir kam es so vor, als hätte sich ein großer Widerwille in ihm breit gemacht, für mein Studium zu bezahlen, weil er wusste, dass ich weniger verdienen würde als er. Ein Studium ist dafür da, Reichtum anzuschaffen.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Den ganzen Tag über sang das Kind, das sorgte für Unterhaltung. Wer lehnte sich schon auf? Wer protestierte und sang gleichzeitig dabei? Als ich älter wurde und ihm ein Lied davon sang, dass ich Sänger werden wollte,
es gibt nur einen,
gefiel ihm das Lied überhaupt nicht mehr.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du...
Es gibt nur einen Pavarotti, waren die Worte des Vaters.
Ich bin der Robert.
Aber doch nicht du. Warum muss denn ausgerechnet du dieser eine Pavarotti werden?
Warum musste denn ausgerechnet ich selber werden? Die Wiener Sängerknaben hätten mich aufgenommen. Doch der Vater weigerte sich, die Ausbildung zu bezahlen. Und was machst du, wenn du kein Knabe mehr bist?
Ja dann werde ich Friedhofssänger und singe bei deinem eigenen Begräbnis.
Im Keller, 1. Tag.
Ich habe Angst.
Du brauchst keine Angst zu haben. Lass mich machen. Wir gehen jetzt rüber und reden mit ihm. Überlass das Reden mir, verstanden? Hm. Vater, wie geht's dir?
Der ist schon ganz eingefallen. Siehst du, wie bleich er ist? Vielleicht hat er Hunger.
Bitte, sei einfach still. Halt jetzt einfach deinen Mund, ja? Hast du Hunger?
Hm. Siehst du, jetzt ist er still.
Willst du etwas trinken?
Ich glaube, er hat Durst.
Hm. Was gibt da so blöd zu lachen?
Wir reden, als wäre er unser Baby. Vielleicht hat es Hunger. Ich glaube, es hat Durst.
Hör auf zu lachen. Vater, ich werde dir jetzt das Klebeband herunterziehen und dann kannst du trinken. Hast du mich verstanden?
Warte.
Was denn?
Komm sofort mit. Wir kommen gleich wieder. Ui.
Was ist denn? Was willst du?
Ich warte hier, solange er kein Klebeband drauf hat.
Warum denn?
Ich kann seine Stimme nicht hören.
Was soll das heißen, du kannst seine Stimme nicht hören? Er kann dir nichts tun.
Der wird mich anschreien, der wird herumschreien und uns mit allem Möglichen drohen.
Er kann uns nicht mehr drohen.
Ich kann nicht, ich halte es nicht länger aus.
Robby, es gibt kein Zurück mehr.
Kein Zurück mehr?
Nein!
Wir können das alles nicht mehr zurückspulen?
Nein.
Nicht mehr gut machen, so wie früher, wenn wir was ausgefressen haben?
Robby, bitte.
Dann erschieße ich mich.
Geh, hör doch auf. Du hast ja gar keine... Wo ist meine Pistole?
Es ist unsere Pistole.
Also gut, wo ist unsere Pistole?
Ich hab sie.
Dann gib sie sofort her.
Nein, 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 die gehört jetzt mir.
Gib sie her.
Nein. Gib bitte.
Du musst dich entscheiden, leben oder sterben.
Mit so einem schlechten Gewissen, da kann man doch gar nicht weiterleben.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Er lehnte an mir ab, was er selber studiert hatte. Dabei wollte ich ihm nur ein gutes Kind sein.
Das waren doch ganz andere
Zeiten. Waren doch ganz andere Zeiten, hat er gesagt. Zu meiner Zeit, da konntest du alles studieren. Heute hilft dir nicht einmal ein Jus-Studium weiter. Er las mir die größten Stellenanzeigen aus deutschen Wochenendzeitungen vor, die mir wie Todesanzeigen von hochgestellten Persönlichkeiten vorkamen. Biochemie, Elektrophysik, Logistik, boah. Aber das waren die Branchen der Zukunft.
Du musst mit der Zeit gehen.
Du musst mit der Zeit gehen. Ja. Und vom Vorteil seiner Zeit, da wollte er nichts abgeben. Meine Landung war nicht weich. Ich fand mich als Ich AG in einem kleinen, verstaubten Architekturbüro wieder.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Ich habe sie schon viel früher verloren. Diese Generation ist nichts mehr wert. Die Zeit marschiert hinweg. Und das, was wir mühsam errichtet haben, versinkt in Staub und Asche. Sie werden erben und vom Erbe noch leben. Die nächste Generation, meine Enkel, werden das Erbe verkaufen, verschleudern, verludern, verhuren. So ist der Lauf der Zeit.
Im Keller, erster Tag.
Was ist das? Geh hin. Ist das?
Es ist die Gerda. Seine Frau vermisst ihn wohl inzwischen.
Wahrscheinlich suchen sie uns schon. Wahrscheinlich haben die uns schon geortet.
Bitte.
Es ist alles aus. Ich erschieß mich. Ich mach das nicht mehr mit.
Robby, bitte hör endlich auf mit dem Stress. Warum sollen uns die geortet haben? Nein. Die haben einfach nur den Überfall bemerkt. Die Gerda ist zur Polizei gegangen, weil er nicht nach Hause gekommen ist. Genau. Wie spät ist es?
Meine Uhr ist stehen geblieben.
Was? Was? Deine Uhr ist stehen geblieben? Das gibt's nicht. Du überfällst ein Juweliergeschäft mit einer kaputten Uhr?
Die ist schon am Vormittag stehen geblieben. Ich habe mir ja gleich gedacht, dass das nur ein schlechtes Omen sein kann, dass meine Uhr am Tag
nicht... Ich glaub's nicht. Ist schon gut. Halt den Mund. Halt einfach den Mund. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay. Also... Die Gerda hat mich wahrscheinlich angerufen, um mir mitzuteilen, dass der Vater vermisst ist, dass er überfallen worden ist. Wo bin ich?
Na, wo du bist. Du bist bei mir.
Ja, natürlich bin ich bei dir, du Trottel. Aber was sag ich, wo ich bin? Schon wieder. Wo bin ich? Wo bin ich nur?
Sag, du bist bei mir.
Kusch jetzt! Erst wann hört denn dieses scheiß Handyläuten endlich auf? Pass auf, Robby. Ich gehe jetzt hinaus und werde mit der Gerda telefonieren. Ich bin in London, verstehst du? Auf Geschäftsreise. Hast du mich verstanden?
Warum kann ich denn nicht mitkommen?
Du rührst dich nicht von der Stelle.
Wohin gehst du?
Hinaus gehe ich. Ich rufe die Gerda an, dann kaufe ich was ein und in einer halben Stunde bin ich zurück.
Lass mich nicht allein, bitte.
Bitte, Robby, es dauert nicht lang. Es ist nur eine halbe Stunde. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
Ich erschieß mich, wenn du gehst.
Bitte. Ich muss mit der Gerda telefonieren, sonst schöpft sie vielleicht Verdacht. Wir müssen Zeit gewinnen, verstehst du?
Ich habe Angst allein mit ihm.
Wieso denn? Er kann dir absolut nichts tun.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als mich Vaters zweite Frau anrief, da wusste ich, dass uns die Zeit davon zu laufen begann. Ich ging hinaus und rief sie zurück. Gerda berichtete mir mit tränenerstickter Stimme, dass Vater im Laden ausgeraubt und wahrscheinlich entführt worden war.
Ich tat natürlich entsetzt und erklärte ihr, dass ich mich beruflich in London aufhielte. Ich nehme natürlich sofort am nächsten Morgen die erste Maschine nach Wien. Zum Abschied habe ich ihr dann noch gesagt, dass alles gut werden würde. Danach ging ich dann in den nächsten Supermarkt und kaufte uns Sandwiches, Cola, Bier, eine Flasche Whisky und Kübel, in die wir die Notdurft verrichten konnten. Das alles erledigte ich, als stünde ich neben mir. Ich spürte im Magen dieses komische, bedrohliche Gefühl von früher, wenn wir etwas angestellt hatten und irgendein Mittel finden mussten, um ihn wieder versöhnlich zu stimmen. Als hätte es in diesem Moment noch ein Zurück gegeben.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als ich die beiden in all ihrer Jämmerlichkeit vor mir stehen sah, empfand ich nichts mehr für sie. Sie waren schon seit Stunden für mich gestorben. Und diese Stunden fühlten sich an wie Jahrzehnte. Sie stellten sich an wie hilflose Kinder. Sie wirkten lächerlich. Ich wusste, dass sie niemals mit dieser Nummer durchkommen würden. Sie waren lächerlich und am lächerlichsten war mein ängstlicher Sohn. Von wem hat er diese Angst geerbt? Unsere Generation war aus ganz anderem Holz geschnitzt. Mit 10 Jahren handelte ich bereits mit Zigaretten, die ich aus einem amerikanischen Jeep gestohlen hatte. Ganze Stange. Das war mein erstes Geschäft. Jeder Dieb und Plünderer wird sofort standrechtlich erschossen. Da gab's nichts dazwischen. Entweder sterben oder überleben. Mein Sohn ist ja nicht einmal imstande, eine Stange Zigaretten am Schwarzmarkt zu kaufen und mit Gewinn wieder zu verkaufen. Nicht einmal das. Als ich mit ihm allein war, wusste ich, dass meine Chance kommen würde. Ich rüttelte am Stuhl, an den Fesseln und tat so, als würde ich keine Luft bekommen. Ich rüttelte so wild an den Fesseln, bis ich das Gleichgewicht verlor und mitsamt dem Stuhl umkippte.
Im Keller. Erster Tag.
Vater? Oh Gott, Vater, was machst du denn da? Hat's weh dann? Du hast sie doch nicht absichtlich zu Boden fallen lassen, oder?
Scheiße, was mach ich nur?
Vater, ich kann dir das Klebeband nicht abnehmen. Ich kann's nicht abmachen. Wo hat die Ulrike kommt? Bitte hör auf. Ich kann das nicht mehr hören. Hör auf, bitte! Ich kann dir nicht helfen. Sie hat gesagt, ich darf dir nicht helfen.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Die letzten Jahre lebte ich von der Hand in den Mund. Jede Putzfrau verdiente mehr als ich. Er ließ mich ja nicht einmal die Inneneinrichtung seines neuen Juweliergeschäfts planen. Nicht eine einzige Schauvitrine ließ er mich entwerfen.
Nur Wirklichkeit werden muss, dann kommt das Glück ganz von allein.
Ich hangelte mich mühsam von Projekt zu Projekt. Wie ein Äffchen von einem Ast zum nächsten. Bis auf einmal der nächste Ast nicht mehr in Reichweite war. Bis auf einmal gar kein Baum mehr in Reichweite war.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Sie lebten von der Hand in den Mund, nur so einen Tag hinein, und das beide. Von Robert hatte ich nichts anderes erwartet. Ihn hatte ich schon früh abgeschrieben. Er hatte kaum genug Geld, um seine Miete zu bezahlen. Den Sänger und Träumer hatte ich schon früher abgeschrieben. Doch meine Tochter, die alles von mir hat, meinen Verstand und mein Talent, in allen Bereichen ein Teil von mir, mein Fleisch und Blut. Sie hätte alles werden können, Ärztin, Anwältin, Juristin, Handelswissenschaftlerin, Volkswirtin, Makroökonomin oder Mikroökonomin, aber nein, sie musste Architektin werden. Und zog es vor, am Hungertuch zu nagen.
Diese Generation taugt überhaupt nichts mehr. Sogar zum Kindermachen sind sie zu faul. Fortpflanzungsverweigerung an allen Ecken und Enden. Nicht einmal zum Erben sind sie fähig. Nicht einmal Erben können sie in die Welt setzen.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als ich vom Einkaufen zurückkam, sah ich den Vater am Boden liegen. Er war mit seinem Stuhl umgekippt und Robert stand ratlos vor ihm, wie vor einem unbekannten Tier. Da verlor ich kurz die Beherrschung und stieß ihn weg und gab ihm eine Ohrfeige. Danach hoben wir den Vater dann mit vereinten Kräften wieder auf. Ich hielt ihm einen Sandwich hin und fragte ihn, ob er was essen wolle. Aber er hat nur angewidert den Kopf geschüttelt. Dann habe ich ihm den roten Plastikkübel gezeigt und gefragt, ob er müsse. Aber da hat er gar nicht reagiert, sondern sich nur angeekelt weggedreht. Danach haben Robert und ich die Getränke und die Sandwiches in den Nebenraum gebracht und uns dort mit dem Rücken zur Wand auf den Boden gesetzt. Zwischen verstaubten Schaufensterdekorationen und Kisten mit altem Spielzeug. Und Robert hat aus den Kisten immer wieder irgendwas herausgezogen. Und wir haben gespielt. Gespielt wie kleine Kinder. Wir haben auch gegessen und getrunken. Die Sandwiches, das Bier und als uns das Bier ausging, den Whisky. Das war unsere erste Party. Ich hatte noch nie vorher mit meinem Bruder getrunken.
Im Keller, erster Tag.
Ich bin Durstbruder. Ich bin Durstbruder.
Ich will auch. Gib her.
Ich bin der Atem von Durstbruder.
Super. Gib her, ich will auch.
Ich bin Robert, der Roboter. Ich habe meinen Starter überstanden. Ich werde sterben.
Jetzt gib endlich her.
Das Leben ist schön.
Verdammt.
Ich bin Ulrike. Ich bin Ulrike Mannhof. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Oh. Liebling, du bist der Mann meines Lebens. Und du bist die Frau meines Lebens.
Super, super. Aus, aus, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Immer muss ich aufhören, nur wenn du nicht mehr willst.
Hörst du bitte mit der blöden Sumserei auf? Robert, du sollst mit dem Gesumse aufhören. Ruhe! Sendepause. Ich muss überlegen, wie es weitergeht.
Wie soll es schon weitergehen?
Wir könnten ihn hier sitzen lassen und wenn wir im Ausland sind, dann verständigen wir seine Frau.
Ulrike?
Was? Ja, was ist? Spuck's aus.
Werden wir jemals unsere Insel erreichen?
Was denn? Natürlich. Wie kannst du mich nur sowas fragen?
Ich frage ja nur.
Wir fliegen einfach nach Barbados. Wir fliegen morgen zu meinen Freunden mit den Juwelen und Diamanten und lassen alles hinter uns. Alles.
Und dann?
Und dann rufen wir zu Hause an und erklären ihnen, wo der Vater sitzt. Kannst du dir den Gesichtsausdruck seiner Frau vorstellen, wenn sie mit der Polizei die Treppe herunterrennt und ihn gefesselt auf dem Stuhl sitzt?
Ich habe Angst.
Du brauchst keine Angst haben. Ich bin bei dir.
Du darfst mich nie verlassen. Versprich's mir.
Ich hab das doch gerade versprochen. Komm, trink was. Schau.
Schau, ja. Schau, sowas habe ich doch als Kind auch gehabt.
Wer weiß.
Das ist der Pumpermandelclown. Der heißt Pumpermandelclown, weil er gleichzeitig rollen, trommeln und mit zwei kleinen Becken aus Blech klimpern konnte.
Ich halte meine erwerbsbiografische Projektifizierung einfach nicht mehr aus.
Ich verstehe kein Wort.
Vergiss es. Spiel einfach weiter.
Vernehmungsprotokoll, 3 Wochen nach dem Überfall.
In der Schule spielte ich mit 16 die Hauptrolle als Rappelkopf. Das war mein größter Erfolg. Nach der Schule dann Star Voice Training, Freude am Singen, Vokassa-Musik, Stimmfabrik, Polyhymnia, geraucht wie ein Schlot, gesoffen wie ein Loch, dann immer seltener Privatunterricht, Statist an der Oper mit so vielen Gescheiterten auf einem Fleck, bis ich irgendwann aufgegeben habe und anfing, Taxi zu fahren. Was nützt denn all der Besitz? Die Villa, die Autos, das Hallenbad, der Juwelierladen, das Ferienhaus auf Menorca, wenn keiner mit dem anderen redet. Wenn die Worte unbezahlbar sind. So wollte ich nicht leben. Und deswegen fuhr ich Tag für Tag im Kreis und ließ mich für das Zuhören bezahlen. Das gefiel mir am Anfang. Wenn ich ohne Fahrgast fuhr, sang ich im Taxi für mich. Einmal winkte mich im Morgengrauen eine Frau am Straßenrand heran. Sie war betrunken und sang im Taxi. Und ich sang mit ihr. Sie nahm mich mit zu sich nach oben, weil ich so schön sang. Ich blieb bei ihr und sang bei ihr im Bad. Das gefiel ihr so sehr, dass sie mich bei sich wohnen ließ. Ich sang auch, wenn sie nicht zu Hause war und arbeitete. Ich sang auch, als das Telefon läutete und mir eine ruhige Stimme erklärte, dass es einen Unfall gegeben habe. Als sie weg war, sang ich überhaupt nicht mehr.
Vernehmungsprotokoll. 1 Woche nach dem Überfall.
Wir sind als Kinder Kilometer und Kilometer ohne Schuhe gelaufen, um einen Sack Kartoffeln zu erstellen. Wir haben die russische und die alliierte Besatzung und sogar den Einsturz der Reichsbrücke überlebt.
Wir haben etwas aufgebaut und geschaffen, damit der Sohn Arzt werden kann und die Tochter Anwältin. Und mit welchem Ergebnis? Unsere Söhne fahren Taxi und unsere Töchter sind arbeitslose Architektinnen.
Vernehmungsprotokoll. 1 Woche nach dem Überfall.
Ich hatte seine Sprüche so satt. Er hat uns immer nur prophezeit, wir würden eines Tages in der Gosse landen. Er hat uns immer nur unser Scheitern und niemals unser Glück prophezeit. Wieso? Wieso hast du nicht einmal akzeptiert, dass wir so sind, wie wir sind, Vater?
Du bist ein Unglückskind, Robert.
Du bist ein Unglückskind.
Du wirst es nie zu etwas bringen.
Hat er immer zu Robert gesagt. Du wirst es nie zu was bringen.
Ihr
mit eurer idiotischen Selbstverwirklichung, hat er zu mir gesagt.
Warum soll ich euch bei eurer idiotischen Selbstverwirklichung unterstützen?
Ja, natürlich, natürlich. Du hattest ja überhaupt nie ein Selbst. Euer Selbst, das haben sie im Krieg gebrochen. Da gab's nichts mehr zu verwirklichen.
Im Keller. Nächster Morgen. 2. Tag.
Oh je.
Was?
Ah, wieder die Gerda. Lass mich aus.
Na bitte, ja. Bitte lass mich nicht alleine.
Ich muss hinaus.
Du hast es versprochen, du lässt mich nicht allein.
Ich bin nicht so laut. Du bist doch kein Kleinkind. Ich muss schnellstens die Gerda anrufen.
Warum muss denn das alles sein? Ich hab solche Kopfschmerzen.
Ja, logisch, das kommt vom Trinken, das vergeht.
Uli, können wir nicht einfach den Schmuck nehmen und den Vater hier sitzen lassen?
Nein! Wir brauchen einen Vorsprung, also müssen wir Zeit gewinnen. Kapierst du das nicht? Wir müssen die Juwelen hier verkaufen, nicht auf Barbados.
Was? Wieso?
Weil dort niemand Geld hat für so einen teuren Schmuck. Und außerdem muss ich den Flug für uns buchen.
Du, pass auf, wenn du mich jetzt hier allein lässt, ja, dann erschießt mich.
Steht's ja endlich auf mit dem Stress. Ich mach alles so schnell, es nur irgendwie geht. Du musst hier beim Vater bleiben und aufpassen, dass ihm nichts passiert.
Was? Was ist mit mir? Was ist, wenn mir was passiert?
Ich bin doch am Abend zurück, Robi, bitte.
Was mache ich denn, wenn du nicht kommst?
Robi, ich komme zurück. Ich bin am Abend zurück mit 2 Tickets nach Bridgetown und dem Geld von dem Schmuck. Du musst nur bis zum Abend durchhalten.
Ich will nicht mehr durchhalten.
Vernehmungsprotokoll. 3 Wochen nach dem Überfall.
Mein Vater war er am meisten, wenn er mich zum Eishockey mitnahm Bei seinem Torschrei schrie auch ich und fühlte zum ersten Mal, dass wir mit einer gemeinsamen Stimme, wenn schon nicht sprechen, so doch wenigstens jubeln konnten. Seine Enttäuschung über eine Niederlage, auch meine Enttäuschung. Aus den goldenen Manschetten um die Kronkorken der Bierflaschen bastelte er immer Engel aus Metall. Das konnte er wie kein Zweiter. Er war mein Vater, wenn er den Heizkörper in meinem ehemaligen Kinderzimmer am Vorabend meines angekündigten Besuches aufdrehte, damit ich es am nächsten Tag schön warm hatte. Und er war mein Vater, wenn er fragte:
Na, schmeckt es dir, Robert?
Diese Frage konnte er stellen, wie kein Zweiter.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als ich mit meinem Sohn alleine war, wusste ich, dass ich gewonnen hatte. Ich wusste, dass er es nicht mehr schaffen würde, dass sein Wille gebrochen war. Ich rüttelte an den Fesseln, warf mich von einer Seite auf die andere und machte ihm Zeichen. Er zitterte am ganzen Körper. Plötzlich kam er auf mich zu und sah mich lange an. Dann holte er ein Messer hervor, zerschnitt den Strick und riss mir den Klebestreifen vom Mund. Ich war so perplex und erschöpft, dass ich kein Wort herausbrachte. Ich wollte ihn anschreien und ihm ins Gesicht schlagen und gleichzeitig wollte ich ihn beruhigen und zur Vernunft bringen. Das alles ging mir in Bruchteilen von einer Sekunde durch den Kopf. Und da zog er die Pistole hervor, die er die ganze Zeit im Hosenbund am Rücken stecken gehabt hat. Er blieb reglos vor mir stehen und zielte auf mich.
Im Keller, zweiter Tag.
Tu's nicht, mein Sohn, tu's nicht. Das ist nicht deine Schuld, das war die Ulrike. Sie hat dich dazu angestiftet. Sie wird dich verraten. Wahrscheinlich ist sie schon auf der nächsten Polizeiwache und verrät dich gerade.
Ulrike,
du bist doch mein Sohn, mein einziger Sohn.
Es war nicht meine Idee, Vater.
Ich weiß, das kriegen wir schon wieder hin. Das ist ihre Schuld. Sie hat dich dazu überredet, ich weiß es. Ich kann das bezeugen. Es ist die Schuld der Frauen. Sie haben Marionetten aus uns gemacht.
Ich duldete der Leiden. Oh Liebe, ich duldete der Leiden, oh Liebe, allzu viel.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Er ließ die Waffe langsam sinken. Da richtete er sie auf einmal gegen sich selber. Er hielt sie an seine Schläfe und begann plötzlich zu singen. Er sang wie beim Vorsingen. Ein Stück aus der Entführung aus dem Serail. Er sang wie ein Opernsänger. Mein Sohn, der hatte so viel Talent. Er hätte ein richtiger Opernsänger werden können. Er sang und hielt sich die Waffe an die Schläfe. Ich dachte, jetzt schießt er gleich und beschwor ihn, die Waffe fallen zu lassen. Doch auf einmal drehte er den Lauf der Waffe nach unten und zielte direkt auf seinen Kehlkopf, dann drückte er ab. Er wollte sich nicht erschießen, da bin ich mir sicher. Er wollte seine Stimme zerstören. Diese wunderbare Stimme.
Also, es dauerte lange, bis ich begriffen habe, was geschehen war. Ich glaube, am schlimmsten war nicht das Fesseln und auch nicht das Pinkeln in die Hose. Am schlimmsten war ihre Angst davor, mir den Klebestreifen herunterzureißen. Ihre Angst davor, mit mir sprechen zu müssen.
Die eigenen Kinder, die du gebadet hast, die du gefüttert hast. Aus den eigenen Kindern sind diese Hyänen geworden, die dich zerfleischen wollen. Was für eine verlorene Generation.
Vernehmungsprotokoll. Eine Woche nach dem Überfall.
Als ich wieder hinunter in den Keller kam, sah ich überall das Blut am Boden. Der Vater war nicht mehr gefesselt. Er kniete über Robert und hielt ihm ein Stück von seinem Hemd an die klaffende Wunde am Hals. Ich habe dieses Bild immer vor mir, es lässt mich nicht mehr los. In diesem Moment war er tatsächlich ein guter Vater. Ich möchte mich dafür schämen, was wir getan haben, aber ich kann es nicht. Ich sehe dieses Bild vor mir, wie sich Vater über Robert beugt und ihm ein Stück seines Hemds, das er extra zerrissen hat, an die klaffende Wunde hält. Damals wurde mir klar, dass er immer Vater sein würde. Was auch immer geschehe, er würde immer unser Vater sein.
Rabenkinder. Kriminalhörspiel von Johannes Gehlig. Vater Raab, Wolfram Berger. Robert, Sohn Raab, Thomas Eisen. Ulrike, Tochter Raab, Elisabeth Findeis. Sowie Sabine Gronau. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Claudia Peike. Musik Matthias Schneider-Holleck. Regie Günther Maurer. Produktion Südwestrundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Dramaturgie Uta Maria Heim.